Der Predigttext für heute ist Psalm 27. Psalm 27 von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes, auf einen Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad wegen meiner Feinde. Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und der Gewalttat schnaubt. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Ja, lieber Herr, hab Dank für dein Wort. Gib uns zu verstehen, was du uns sagst hier. Hilf uns, dass wir dein Wort mit offenem Herzen annehmen können, dass wir deinen Willen erkennen und dass wir dich, deine Herrlichkeit und deine Größe besser erkennen, dass unsere Liebe zu dir vermehrt wird, unser Glaube gestärkt wird. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Erst gegen Ende des Psalms erfahren wir mehr darüber, in welcher Situation David sich befindet, warum er wohl diesen Psalm gedichtet hat, geschrieben hat, warum er dieses Gebet so formuliert hat. Es ist eine Situation, die David in seinem Leben viele Male erlebt hat. Menschen haben sich gegen ihn gestellt, sind seine Gegner geworden. Seine engsten Freunde, sogar seine Söhne zum Teil, haben sich gegen ihn gerichtet. Sie verleumden ihn, sie werfen ihm Dinge vor, die er nicht getan hat. Und in dieser Situation findet er keine Hilfe bei Menschen, nicht einmal bei seinen engsten Angehörigen. Einmal sagt er ja, Vater und Mutter haben mich sogar verlassen. Was würdest du tun in einer solchen Situation? Was tust du normalerweise, wenn du in solche Bedrängnis oder in ähnliche Bedrängnis kommst? Was tust du dann? Als Gläubige haben wir ja diesen enormen Vorteil gegenüber Menschen, die unseren Gott nicht kennen. Diese Menschen sind ganz allein auf sich gestellt, auf ihre eigenen Reserven gestellt. Wir dagegen, wir haben ein Versprechen unseres Gottes. Er sagt, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Das kennen wir, das wissen wir auswendig. Viele von uns kennen auch diesen Vers aus Psalm 50 auswendig. Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Und wir müssen nicht erst, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, in die Bibel schauen und suchen und nachlesen, ob da irgendwo etwas steht, was wir jetzt tun müssen, wenn es schwierig wird. Wir haben das im Gedächtnis, wir haben das in unserem Herzen. Wir rufen dann spontan um Hilfe, den Herrn um Hilfe. Aber gerade dabei, dass wir das so spontan tun können, dass wir das einfach so im Herzen haben, ja, wir rufen den Herrn um Hilfe, klagen ihm unsere Not. Gerade darin könnte auch für uns ein Problem liegen. Ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber ich erlebe das bei mir selber immer wieder mal so. Wenn ich Gott um Hilfe bitte, wenn ich in Not bin, in einer Schwierigkeit, dann passiert es mir oft, dass ich mich damit aufhalte, einfach dem Herrn meine Not zu beschreiben. Dann drehe ich mich vielleicht so im Selbstmitleid um mich selber und sehe nur die Not, das Schlimme, die Bedrängnis. Und ich bleibe darauf fixiert, wenn ich bete. Herr, du siehst, wie es mir geht. Bitte hilf mir, schau mal, das und das passiert mir. Ich bleibe daran hängen, an dieser Klage. Und genau dagegen ist dieser Psalm von David eine große Hilfe, eine wunderbare Medizin. Er kann uns helfen, in der Not richtig zu beten. Das ist etwas, das wir auch lernen müssen, wenn wir in einer Notlage sind, richtig zu beten. Dass wir beim Beten die Prioritäten richtig haben. Der Psalm ist ein Hilferuf. Psalm 27 ist ein Hilferuf an Gott. Aber wie ihr gesehen habt, beginnt der Psalm nicht mit dem Hilferuf. Er beginnt mit den Ressourcen. David beginnt mit seinen Ressourcen, mit dem Guten, das er als Beter trotz allem, trotz aller Schwierigkeit hat. Das Gute, das er hat, das beschreibt er zuerst. Und ich glaube, dass eben das die Lektion dieses Psalms für uns ist. Darauf wollen wir uns vor allem fokussieren. Wenn ich diese Lektion des Psalms in einem Satz zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, der Psalm lehrt uns das Folgende. Wenn du in Not bist und zu beten beginnst, bevor du deinen Hilfeschrei loslässt, besinne dich auf das, was du hast in deinem Gott. Und dann rufe um Hilfe. Ich möchte diese Art zu beten anhand des Psalms in vier Punkte gliedern. Es sind eigentlich drei Fragen und eine Aufforderung. Der erste Punkt ist, was hast du? Der zweite, was suchst du? Der dritte, was ist dein eigentliches Problem? Und der vierte ist die Aufforderung, ermutige. Zuerst, was hast du? Was hast du eigentlich? Diese erste Frage beantwortet David im Psalm mit großer Gewissheit und mit großer Zuversicht, damit wir davon angesteckt werden, wie David hier zu beten beginnt. Und dass wir ebenso zuversichtlich beten können, müssen wir genau hinsehen, was David darüber sagt. Er sagt am Anfang nicht, der Herr gibt mir Licht, der Herr schenkt mir das Heil, der Herr bietet mir eine Zuflucht, zeigt mir eine Zuflucht. David sagt, der Herr ist mein Heil. Er ist mein Licht und er ist meine Zuflucht. Das ist ein kleiner, ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Der Herr ist all das. Es ist die Person Gottes, die diese Dinge für David bedeutet. Und darum bedeutet beten für David nicht, dass er zu dem Gott seiner Wahl geht und sozusagen diese Dinge, Licht, Heil und Zuflucht, bei ihm abholt im Gebet und sie dann für sich selber gebrauchen kann. Wie gesagt, ein feiner, aber ganz wichtiger Unterschied. Wir können die geistlichen Güter, die David hier beschreibt, können wir nicht vom Herrn trennen. Er ist diese Dinge, so dass wir können das nicht von ihm trennen, weil dass wir, wenn wir wie David in Bedrängnis geraten, einfach ein Gebet zu Gott schicken und sagen, Herr, ich bin in Not, böse Menschen bedrohen mich, oder ich bin krank, oder meine Lebenssituation macht mir Angst, schicke mir Kraft, schick mir Mut, oder zeig mir einen Ort der Zuflucht. Nein, weil der Herr all das ist, was wir brauchen, müssen wir zu ihm gehen und bei ihm bleiben, in seiner Gemeinschaft bleiben. Wir finden all das in ihm. Nur in der Verbundenheit mit ihm, in der Einheit mit ihm, in dieser engen Verbindung mit ihm, erfahren wir das Heil und die Geborgenheit. Wie zum Beispiel ein verängstigtes Kind nicht dadurch getröstet wird, dass es vom Vater oder von der Mutter so eine Portion Mut zugesprochen bekommt. Die Angst wird vertrieben durch die Gegenwart und durch die Gemeinschaft mit den Eltern, dadurch, dass das Kind beim Vater oder bei der Mutter ist. David sagt eigentlich, dass er Licht, Heil und Zuflucht hat, weil er den Herrn hat, weil er in seiner Gegenwart wohnt. Noch einmal, wenn wir David fragen würden, David, was tust du, wenn es dunkel ist, wenn du Todesangst hast, wenn Feinde dich bedrängen, dann ist Davids Antwort nicht, ja, ich rufe zum Herrn und er schickt mir dann Licht und Heil und Zuflucht. Nein, er würde sagen, ich fliehe zum Herrn und bei ihm habe ich all das. Ich brauche nicht vor allem Gottes Gaben, sondern ich brauche den Geber selbst. Ich brauche den Herrn, ich brauche nicht zuerst seine Gaben. Und darum habe ich große Zuversicht und Hoffnung. Ich wohne beim Herrn und darum muss ich all das nicht fürchten, was da draußen tobt. All das Bedrohliche kommt gar nicht in diese Burg hinein, in der ich mich befinde. Diese Tatsache macht sich David bewusst, bevor er beginnt, sein Anliegen vor Gott zu bringen. Und das gibt ihm die richtige Perspektive für sein Gebet. Dreimal sagt er sich in den ersten Versen, ich muss mich nicht fürchten, ich muss nicht erschrecken, mein Herz fürchtet sich nicht. Es wiederholt er und sagt sich das eigentlich selber vor. Er sagt sich selber, was er hat im Herrn, bevor er in der Not zu ihm ruft. Er hat eine ganze Menge an Gegnern und Situationen, die starke Männer in Angst und Schrecken versetzen können. Übeltäter, Bedränger, Feinde, Krieg und ganze Heere. Und inmitten von all dem sagt er, ich bin vertrauensvoll, weil ich den Herrn habe. Natürlich ist dieses Bewusstsein von David, mit dem er ins Gebet geht und mit dem er durchs Leben geht, das ist nicht entstanden, weil er einmal in der Bibel gelesen hat, darüber gelesen hat und dachte, das ist gut zu wissen, also habe ich jetzt keine Angst mehr. So geht das nicht, so schnell geht das nicht. Nein, diese Zuversicht ist gewachsen durch die andauernde Gemeinschaft mit dem Herrn. Im Herrn hat er all das. Dadurch, dass er ununterbrochen mit seinem Wort und in der Anbetung lebt. Es ist diese Lebenshaltung, die das Gebetsleben hervorbringt, das David hat. Und das er zuerst in Vers 4 dann äußert, das Gebetsanliegen, das er äußert in Vers 4. Daraus erwächst Davids Antwort auf die zweite Frage, die wir ihm stellen und die wir auch uns selbst stellen wollen. David, was suchst du? Was suchst du, David? Worum bittest du Gott im Angesicht der Bedrohungen, die dich treffen? Und Davids Antwort ist: Eines habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich oder suche ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das ist vielleicht nicht das, woran wir zuerst denken, wenn wir in belastende oder schwer bedrohliche Situationen kommen. Vielleicht würden wir eher beten: Herr, nimm doch diesen mühsamen Mitarbeiter weg oder ändere ihn, dass er anders ist. Oder nimm mir diese Krankheit weg, mach mich doch gesund. Oder mach doch, dass meine Kinder einfacher werden. Oder gib mir einen anderen Nachbarn. Mach doch mein Leben etwas leichter, nimm mir wenigstens einen Teil meiner Schwierigkeiten weg. Unsere Gebetsanliegen, die offenbaren, was wir eigentlich suchen im Leben. Was, wenn du dich fragst, was suche ich eigentlich, dann schau auf deine Gebetsanliegen. Deine Gebetsanliegen zeigen dir, was du eigentlich suchst. David, was suchst du? Fragen wir. Suchst du ein komfortables Leben, ein besseres Leben, weniger Feinde, weniger Bedrängnis, weniger Schwierigkeiten? Seine Antwort ist klar: Zuerst nein. Ich suche den Herrn. Eine Sache ist es, für die ich bete, sagt David, dass ich mein Leben lang im Haus des Herrn wohnen darf, dass ich seine Freundlichkeit und seine Güte betrachten darf, anschauen, erkennen darf, dass ich in seinem Tempel nachdenken, studieren darf. David will nichts weiter, als Gott zu erkennen und somit seine Gemeinschaft zu genießen. Und noch einmal, diesen Wunsch hat er, weil er eben bereits die Erfahrung gemacht hat, wie gut es ist, den Herrn zu haben und in ihm das Heil und die Zuflucht zu haben. Wer wirklich in dieser Gemeinschaft gelebt hat, der will immer mehr davon, weil er sieht, dass es nicht die angenehmen Lebensumstände oder angenehme Mitmenschen sind, die uns mit Zuversicht und Hoffnung erfüllen und unsere Sorgen und Ängste verschwinden lassen. Nicht diese Dinge helfen uns in Sorgen und Ängsten. Es ist allein die Gemeinschaft Gottes, die uns all das gibt. Und darum sucht David diese Gemeinschaft. Und er sagt hier in der Kürze auch, wie, auf welchem Weg er sie sucht. Dadurch, dass er sich mit dem Wesen Gottes beschäftigt. Dadurch, dass er seine Güte studiert. Er will Gottes Güte und seine Herrlichkeit, seine Freundlichkeit anschauen. Er will das mehr und mehr erkennen. Er denkt nach im Tempel, sagt er. Das heißt nichts anderes, als dass er sich oft am Ort der Anbetung aufhält. Er sucht die Gemeinschaft der Anbeter und er studiert das Wort Gottes allein und mit ihnen zusammen. Und dadurch lernt er seinen Gott tiefer kennen und lieben. Er betet in Vers 8: Dein Angesicht, Herr, suche ich. Und in Vers 11: Lehre mich, Herr, deinen Weg. Das ist alles, was er will. Und das bekommt er dadurch, dass er Gottes Wort aufsucht. In seinem Wort findet er nicht nur Wahrheiten über Gott oder Anweisungen zum Leben, wie er am besten leben kann, dass es gut läuft. Er findet Gottes Angesicht, Gott selbst in seinem Wort. Gott spricht nicht nur sein Wort, sondern er ist auch das Wort. Das wissen wir. Über Christus heißt es am Anfang vom Johannesevangelium: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Gott ist das Wort. Wenn wir Gottes Wort begegnen, erkennen wir darin unseren Gott, wie er ist. Wir erkennen durch Christus, der das Wort ist, erkennen wir Gott immer besser und immer tiefer. Natürlich wird auch die zweite Bitte von David, lehre mich, Herr, deinen Weg, die wird auch erfüllt. Wir dürfen nicht übersehen oder vergessen, dass David das betet, was er hier betet, während er von Feinden bedrängt wird. In dieser Situation betet er, Herr, lehre mich deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad, um meiner Feinde willen, wegen meinen Feinden. Was David sucht, das ist nicht in erster Linie das Verschwinden der Feinde, dass Gott sie jetzt sofort wegnimmt, sondern er möchte Gottes Weg besser lernen. Dann lernt er auch, sich im Angesicht von Feinden und Bedrängnis göttlich zu verhalten. Das ist viel größer, als wenn Gott die Feinde und die Bedrängnis wegnehmen würde. Gott, hilf mir nicht, dass all das aus meinem Leben verschwindet, was mich bedrängt. Nein, Gott, hilf mir, mit dem auf göttliche Weise zu leben, was du vor mich hinstellst. Und das führt uns zu der dritten Frage, die wir an David stellen und die wir auch uns selber stellen sollten, wenn wir aus der Not zu unserem Gott rufen. Wir sollten fragen, was ist dein Problem eigentlich? Oder was ist dein eigentliches Problem? Bevor der Herr Jesus einen blinden Mann heilte, da fragte er ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Und bevor er den gelähmten Mann am Teich Bethesda heilte, fragte er ihn, willst du gesund werden? Wir könnten denken, was für eine Frage. Natürlich will ich das. Ich will nicht mehr blind sein. Ich will gesund werden. Ich will wieder gehen können. Warum, was für eine Frage ist das? Diese Fragen stellte der Herr nicht darum, um informiert zu werden, was der andere will. Das wusste er schon. Er wollte, dass der Blinde und der Lahme sich selbst überlegten, was sie wirklich von Gott brauchen. Sehen oder gehen zu können, war vielleicht so im Vordergrund das Wichtigste für diese beiden Männer. Aber wir wissen, dass Jesus gekommen ist, um uns Größeres zu geben als körperliche Unversehrtheit. Und so ist es auch bei David und seinem Gebet. Und so sollten auch wir lernen, zu denken und zu beten. Wenn Feinde, Bedrängnis, Angst und Schwierigkeiten da sind und wenn diese uns das Leben schwer machen, dann gibt es trotzdem immer noch eine größere Not als die Urheber dieser Schwierigkeiten. Das hat David erkannt. Und deshalb betet er darum, dass der Herr sein Angesicht nicht vor ihm verbirgt. Das ist seine größte Sorge. Das wäre sein größtes Problem. Dass Gott dem David nicht seine Gemeinschaft entzieht. Diese Gemeinschaft ist es ja, die ihn inmitten von schweren Lebensumständen sicher und geborgen und angstfrei bleiben lässt. Der Herr ist mein Heil und mein Licht. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich dann erschrecken? Darum wäre das größte Problem, das Schlimmste für David, wenn sich der Herr von ihm zurückziehen würde. Wenn er darum nicht mehr der Ort seiner Geborgenheit wäre, wenn er ihn verlassen würde. Und darum sagt David, so sinngemäß, Alles mag mir genommen werden. Es können mich alle verlassen, sogar Vater und Mutter. Aber von der Gemeinschaft des Herrn will ich niemals getrennt werden. Eben darum betet David, lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad um meiner Feinde willen. Am meisten fürchtet er nicht, dass seine Feinde ihm das irdische Leben nehmen könnten, sondern dass sie ihn von der Gemeinschaft mit dem Herrn und dem Wandel mit ihm abbringen könnten. Das könnten Feinde oder Schwierigkeiten auch vollbringen. Uns von dem Wandel mit dem Herrn abbringen. Das ist tatsächlich eine Gefahr, wenn wir im Bedrängnis sind. Unsere alte Natur neigt dazu, sich von Gott abzuwenden, wenn wir in Schwierigkeiten oder Leid geraten. Entweder weil wir nicht gewillt sind, den Weg anzunehmen, den er uns führt. Das haben mir schon mehrere Menschen gesagt, dass sie aufgehört haben zu glauben, weil Gott ihnen dieses oder jenes Leid ins Leben kommen ließ. So einen Gott wollten sie nicht haben. In unserer alten Natur ist so etwas immer noch da. Oder auf der anderen Seite könnten wir uns mit der Sünde trösten wollen, anstatt Trost bei ihm zu suchen, wenn wir in Schwierigkeiten oder Angst oder Bedrängnis geraten. Und darum ist es so wichtig, dass wir, wenn wir aus der Not heraus zu Gott rufen, dass wir uns diese drei Fragen beantworten, die David im Psalm auch beantwortet. Dass wir uns bewusst machen, was wir im Herrn haben, nämlich ihn selbst, der alles ist. Licht in der Dunkelheit, Heil und Zuflucht in der Not. Und zweitens, was wir wirklich suchen, sollten wir uns bewusst machen, nur Befreiung vom Unangenehmen oder die Gemeinschaft des Herrn in erster Linie. Und drittens, was unser eigentliches Problem ist oder wäre, nämlich von ihm getrennt zu sein. Wenn wir uns diese Fragen gestellt und beantwortet haben, dann werden wir, wie David, uns vom Blick auf unseren Bauchnabel lösen und beginnen zu ermutigen. Schon während wir beten, müssen wir und werden wir auch ermutigen. Uns selbst und unter Umständen auch diejenigen, die mit dabei sind, wenn wir beten, diejenigen, die mitbeten. Während wir beten, können und müssen und werden wir uns auch ermutigen. Für uns selbst heißt Beten immer auch, dass wir uns zusprechen, dass wir selber uns auch etwas zusprechen, dass wir vielleicht uns auch ermahnen, den Kurs korrigieren oder unsere Blickrichtung justieren, neu ausrichten. Wenn wir vor den Herrn kommen, dann werden wir durch die Gemeinschaft mit ihm, durch seinen Geist verändert. Unsere Gedanken werden in die richtige Richtung gelenkt. Und so spricht David am Ende des Psalms, in Versen 13 und 14, spricht er zu sich selbst. Er sagt zuerst, ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Und dieser Satz, dieser angefangene Satz ist eine hebräische Form, etwas zu betonen, das man dann als zweite Hälfte des Satzes nicht ausspricht. Aber es ist für den, der den Satz liest oder hört, ist es klar, was gemeint ist. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen, dann wäre ich verloren. Wenn es so wäre, dann wäre ich verloren. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und damit wiederholt David für sich selbst, damit macht er sich noch einmal bewusst, dass er eben sicher und geborgen ist, weil er sich sicher ist, das Gute des Herrn zu schauen. Und dann sagt er wohl zuerst auch wieder zu sich selbst, harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Das ist das gleiche Selbstgespräch, der gleiche Zuspruch an sich selbst, wie wir das zum Beispiel auch in Psalm 42 und 43 finden. Da betet der Psalmist und wiederholt, sagt er sich diesen Satz: Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du so in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Der Beter erschöpft hier aus der Erfahrung, die er bereits machen durfte, nachdem er sich im ersten Teil seines Gebets in Erinnerung rief, was er hat, weil er den Herrn hat, ist er ermutigt, dass er sich in all den Dingen, die vor ihm liegen, auf ihn verlassen kann. Und er sagt zu sich selbst: Du weißt doch, wie gut der Herr ist, also vertraue auf ihn und schöpfe Hoffnung. Und darüber hinaus gilt diese letzte Aufforderung nicht nur für David selbst natürlich, diese Ermutigung: Wer betet wie er im Psalm, wer den Herrn auf dieselbe Weise kennengelernt hat, der bleibt nicht bei sich selbst stehen, sondern er ermutigt auch andere. Es geschieht so, wie der Apostel Paulus von sich und von seinen Mitarbeitern schrieb. Im 2. Korinther 1, im 2. Korintherbrief schreibt Paulus am meisten über seine Schwierigkeiten, über sein Leid, das er erfahren hat, über seine Bedrängnisse. Und hier schreibt er im 2. Korinther 1, Verse 3 bis 4: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, damit wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet wurden. Also der Trost, mit dem wir selber getröstet wurden, den können wir dann auch weitergeben an die, die in gleicher Bedrängnis sind. Darum gingen die Männer Gottes wie David und Paulus und andere durch viel Schwierigkeiten und Bedrängnis, damit sie nicht nur an sich selbst die heilende Nähe des Herrn erfahren konnten, sondern damit auch wir von ihnen lernen können. Nicht nur, wie wir Schweres ertragen können, sondern auch, wie wir darin richtig beten können. Und dazu auch, damit wir den Trost, den wir erfuhren, an unsere Nächsten weitergeben können. Weil der Herr unser Licht und unser Heil und unsere Zuflucht ist, darum werden wir uns nicht fürchten und nicht erschrecken, wenn Bedränger und Feinde sich gegen uns erheben, ja sogar ganze Heere und Kriege gegen uns aufkommen, so sind wir trotzdem vertrauensvoll. Wie Paulus weiterschreibt im 1. Korinther 1, Vers 5: Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Amen.